Zunächst mal Grüße von Gemeinde zu Gemeinde. Insbesondere lassen grüßen Johannes Schicht, Junior, Caroline Schicht, Senior und Michael und Elvira Zimmermann. Herzliche Grüße. Der heutige Predigttext steht in 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5. Und ich bitte nochmal dazu aufzustehen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Danke, lieber Herr, für dein gutes Wort. Danke für deine wunderbaren Zusagen, die du uns gibst. Und wir wollen dich jetzt bitten, Herr, dass du uns anrührst durch deine Liebe, durch deinen guten Heiligen Geist in unserem Herzen, dass du uns ein Stückchen einen Blick tun lässt in deine wunderbare himmlische Herrlichkeit. Und dass wir von dieser Hoffnung leben dürfen, dass wir von diesem Glauben leben dürfen und uns darauf freuen dürfen und unser Leben jetzt schon sich danach ausrichten kann. Darum wollen wir dich bitten, dass wir auch durch dieses Wort gesegnet werden möchten, durch deinen guten Geist und du uns ansprechen kannst für unseren Alltag, für unser Leben, für unsere Probleme, damit wir an dich glauben und von dir Kraft und Frieden bekommen für alles, was unser Leben betrifft. Danke, Herr, für diesen Sonntag, danke für die Gemeinschaft. Bitte segne uns jetzt dein Wort im Reden und im Hören. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe diesen Text überschrieben, die Herrlichkeit des Christseins. Aber bevor wir uns der Herrlichkeit des Christseins bewusst werden wollen, schauen wir einmal auf die Herrlichkeit Gottes, indem wir ihn preisen. Das heißt, wir werden uns seines außerordentlichen Wertes bewusst. Gottes Wertes. Gott, der alles erschaffen hat, alles Sichtbare und Unsichtbare. Gott, der alles bewirkt, alles geschehen. Gott, der alles kann, dem nichts unmöglich ist. Gott ist auch der, der alles beherrscht. In dieser Welt, in dem materiellen Bereich und in der unsichtbaren Welt, die uns sich nicht erschließt, jetzt noch nicht. Gott ist auch der, der alles weiß und alles kann, alles erschaffen hat und der auch alles sieht. Gott ist der, dem alle Ehrfurcht gebührt, alle Ehre, aller Dank. Gott ist der, auf den sich unsere ganze Hoffnung richtet. Alles, was wir uns wünschen und erhoffen und ersehnen, hängt mit Gott zusammen. Gott ist der, der ewig war, der immer ist und ewig sein wird. Man könnte hier noch viel, viel mehr anfügen, die Eigenschaften Gottes zu nennen. Und dieser wunderbare, herrliche, starke, alles könnende und alles beherrschende Gott, dieser wunderbare Gott hat uns wiedergeboren. Das heißt, wir sind seine Kinder. Wir haben seine Gene. Wir haben seinen Geist in uns. Können wir das fassen? Können wir das annehmen? Erschließt sich uns das als Wirklichkeit, als Wahrheit? Ja, Gott hat uns wiedergeboren. Wir sind seine Kinder. Er hat uns sozusagen in sich selbst integriert, aufgenommen, eingeschlossen in sich selbst. Ganz erfasst. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, und jetzt hört mal ganz genau zu, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid, und ich in euch. Also der Herr sagt, ich bin in meinem Vater, aber ihr seid in mir und ich bin in euch. Also sind auch wir im Vater, in Gott, in diesem herrlichen, wunderbaren, großen, alles beherrschenden Gott. Kann denn der so beschriebene große, herrliche Gott so armselig kleine, unbedeutende und schwache Kinder haben? Ja, er kann. Denn seine Herrlichkeit in uns ist noch sehr gut verborgen. Nicht erkennbar. Verborgen. Denn Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 4, wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Also das ist der Zeitpunkt, wofür alle Schöpfung erkennbar wird, wie herrlich, vollkommen, unglaublich schön und gelungen Gottes Kinder sind. Und deshalb gilt es auch, wie Christus verachtet wurde, so werden auch wir verachtet. Wie Christus gestorben ist am Kreuz, so sind auch wir mit ihm gestorben. Unser altes Leben ist mit ihm gestorben. Wie Christus auferstanden ist aus dem Grab, so sind auch wir mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Wie Christus verherrlicht ist, so sind auch wir mit ihm verherrlicht. Und wie Christus zur Rechten der Majestät Gottes sitzt, so sind auch wir berufen, zur Rechten der Majestät Gottes zu sitzen. Mit Christus als dem Haupt und die Gemeinde, die vollendete Gemeinde, als sein geistlicher Leib. Zur Rechten der Majestät Gottes. Denn der Leib kann nicht woanders sein, als wo das Haupt ist. Und das Haupt ist nicht woanders, wo der Leib ist. Deswegen sagt Paulus in Epheser 2, Vers 6 und 1, 21, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, Christus das Haupt, die Gemeinde sein Leib. Da, wo Christus ist, wird immer auch in alle Ewigkeit die Gemeinde sein. Und deshalb sagt der Herr Jesus auch in Johannes 14, Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wenn wir bei Christus sind, treten wir auch und genau zu diesem Zeitpunkt das himmlische Erbe an. Epheser 1, Vers 3. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Was hat Gott denn für einen Grund, uns zu segnen? Hat der Herr denn oder Gott der Vater die in uns steckenden wunderbaren Werte erkannt und würdigt diese nun in angemessener Weise? Man hört das ja manchmal so unter Gläubigen, dass man sagt, wir sind dem Herrn so wertvoll, dass er uns erlöst hat, dass er uns nicht verloren geben wollte. Ihr lieben Geschwister, das ist ein ganz großer Irrtum. Nicht, weil wir so wertvoll sind, hat der Herr uns erlöst, sondern weil nicht im Geringsten an uns etwas ist, was wert wäre. Nicht im Geringsten. Das schmeckt dem eigenen Stolz nicht, dem Selbstbewusstsein. Aber es ist biblische Wahrheit. Denn in Epheser 2, Vers 4 steht auch, um seiner vielen Liebe willen, durch Gnade seid ihr errettet. Nach seiner großen Barmherzigkeit, sagt der Vers 3 in unserem heutigen Text. Also Barmherzigkeit, Gnade und Liebe. Haben wir dazu irgendetwas beigetragen? Zu Gottes Gnade, Barmherzigkeit und Liebe? Irgendetwas? Römer 3, Vers 12, da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer, keiner. Sehen wir doch ein in unserem Glauben, dass die Schrift recht hat. Alle Erwählung, alle Errettung, alle Wiedergeburt, und alle Heiligung, alle Verherrlichung, alles geschieht von Gott durch seine Barmherzigkeit, Gnade und Liebe. wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und diese lebendige Hoffnung ist ein ganz wichtiges Kennzeichen unseres neuen Lebens. Daran sind Christen zu erkennen, dass sie auch in Krankheit und Not und Leid noch Hoffnung haben. Manchmal wird die Hoffnung auch schwach und schwächer. Aber wenn Gottes Geist in uns lebt, wird sie nie ganz verloren gehen. Wir halten nicht deshalb durch, weil wir so besondere Helden wären oder besonders klug oder lebenstüchtig, sondern weil Gott uns das neue Leben in der Auferstehung und Verherrlichung Jesu Christi geschenkt hat. Weil der Heilige Geist, nämlich Gott selbst, in uns wirkt und unser Leben bestimmt. Und jeder Christ, so wie wir es vorhin gelesen haben, wesensmäßig in Christus und in Gott ist. Jeder Christ. Und diese Hoffnung, die daraus entsteht, die lässt uns nicht zuschanden werden, die trägt uns durch. Diese Hoffnung und dieser Glaube wendet unser Verlangen weg vom Irdischen hin zum Ewigen und bestimmt unsere Lebensführung. Wir gehen nun entschlossen unserem Ziel entgegen. Und darum ist der Tag, an dem uns diese Hoffnung geschenkt wurde, der Geburtstag unseres neuen Lebens. Diese Hoffnung bestimmt uns und leitet uns, und zwar bis in die Auferstehung, die wir alle erleben werden, hinein. Sie hebt mich über die Welt des Todes hinaus und verbindet mich mit dem Sohn Gottes im Himmel. Und das Erbe, das hier beschrieben wird von Paulus in Vers 4, zu einem unvergänglichen und unverwelklichen und unbefleckten Erbteil, welches ist in dem Himmel und dort für uns aufbewahrt ist. Nun, wenn es ein Erbe gibt, dann muss es auch einen Erben geben. Wer ist denn dieser Erbe? Hebräer 1, Vers 2 gibt uns darauf eine Antwort. Der Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, nämlich Gott der Vater, unseren Herrn Jesus Christus, der ist damit gemeint. Der auferstandene Jesus Christus, er ist der Erbe. Und in ihm ist unser Erbteil sicher aufbewahrt und verschlossen. Dieses Erbteil, was hier beschrieben wird, ist unverweslich. Das heißt, es kann auf gar keine Art und Weise irgendwie verderben. Es kann von niemandem zerstört werden. Es kann niemals zugrunde gehen. Dieses Erbteil ist unbefleckt. Das heißt, auf gar keine Art und Weise durch menschliches Fehlverhalten verunreinigt oder beschmutzt, auch nicht besudelt. Wenn wir zum Beispiel an Gold denken, wie Gold manchmal Menschenleben erfordert. Ist ja manchmal in Filmen dargestellt, wie der Kampf ums Gold viele, viele Tote fordert. Gold ist befleckt mit dem Blut von Menschen. Dieses Erbe ist unbefleckt, weder vom Blut noch vom Schmutz noch von unreinen Dingen, sondern rein und heilig, unbefleckt. Es ist auch unverwelklich, das heißt, es kann nicht verfallen. Es gibt kein Verfalldatum. Dieses Erbe ist nicht irgendwann zu Ende, wie ein schöner Urlaub mal zu Ende geht nach 14 Tagen oder 3 Wochen. Dieses Erbe ist auch nicht austilgbar. Es kann sich nie auflösen, es kann nie alle werden. Wie zum Beispiel Aktien, die heute hoch sind und morgen im Keller sind und alles Geld verloren ist. Dieses Erbe kann nicht dahin schwinden, kann von niemand gestohlen werden und es kann auch niemals versiegen. Dieses Erbe ist von ganz anderer Art als jedes gegenwärtige Gut. Als jedes gegenwärtige Gut, nach dem wir manchmal so sehnlich Ausschau halten. Petrus hatte gelernt von seinem Herrn, die Hoffnung nicht an das zu hängen, wonach jetzt alle Welt strebt. Irdischer Besitz, Glück und Lust, Freiheit, Genuss, Befriedigung. Nichts davon ist grundsätzlich schlecht, wenn es von Gott im Segen geschenkt wird. Muss ich es mir aber bitter erkämpfen oder ich dafür Gesundheit oder Familie opfern, die Nähe zu meinen Kindern opfern, damit ich Geld verdienen kann, mein reines Gewissen vielleicht belasten, Glauben und Gemeinde dafür aufgeben und keine Zeit mehr haben, dann kann dieses irdische Gut mir auch zum Verderben und zum Fallstrick werden. Paulus spricht gegenüber Timotheus eine Warnung aus. 1. Timotheus 6, Vers 9, da schreibt er, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Deshalb sind alle Wohlstandsprediger und Predigerinnen, wie zum Beispiel eine Joyce Meyer oder solche Humanevangelisten, ganz modern jetzt Dr. Johannes Hartl oder Anselm Grün, die beide aus dem katholischen Bereich kommen. Es sind arge Verführer gutgläubiger Christen. Und die sich an solchen Leuten orientieren, werden irgendwann in ihrem Glauben Schiffbruch erleiden. Unsere Orientierung kann nur das Wort Gottes und Christus selbst sein. Irdischer Wohlstand ist niemals das Ziel der Evangeliumsbotschaft gewesen. Die Botschaft Jesu hat die Gemeinde auf eine ganz andere Art reich gemacht, die die Welt nicht versteht und auch nicht verstehen kann. Den Glaubenskampf zu führen, vielleicht auf Glück und Leben zu verzichten und dennoch reich zu sein und einen Schatz im Himmel zu haben. Das ist für den menschlichen Verstand und für Scheinchristen nicht verständlich und auch nicht zu erfassen. Jesus gibt uns in Lukas 12 ein Beispiel, wo Gott zum reichen Kornbauern sagt, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der sich Schätze sammelt und ist nicht reich im Blick auf Gott. Auf den ersten Blick hat der reiche Kornbauer gar nichts falsch gemacht. Er hatte eine gesegnete Ernte, er hatte viele Früchte, die er unterbringen musste, und er hat seine Scheunen vergrößert. Ganz logisch, ganz vernünftig, Wir würden sagen, absolut okay. Aber sein Problem war, er hat sein Herz daran gehängt. Gott sagt, du hast dir nicht Schätze im Himmel gesammelt, sondern hier auf der Erde. Und das ist das Problem. Wer sich auf der Erde Schätze sammelt und für den Himmel nichts vorzuweisen hat, der wird von ihm als ein Tor bezeichnet. Ein Mensch, der sich im Irdischen verliert. Und dann sagt Petrus uns im Vers 5, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet. So wie das Erbe aufbewahrt wird, so müssen natürlich auch die Erben aufbewahrt werden und behütet werden. Was nützt ein Erbe, wenn die Erben unterwegs verloren gehen? Da wird es nie zur Erbschaft kommen. Und ohne den Heiligen Geist kann das tatsächlich passieren. Menschen, die einmal den Weg begonnen haben, vielleicht einen ersten Glaubensschritt gewagt haben, sich aber nie wirklich von der Welt getrennt haben, nie wirkliche Buße und Umkehr erlebt haben, keine tiefgreifende Sündenerkenntnis hatten, keine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt haben, sich Christi und der Gemeinde schämen, die sind auch nicht errettet. Der Apostel Johannes sagt uns im ersten Brief, im zweiten Kapitel, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Also wer die Gemeinde verlässt, kein Interesse mehr an den Versammlungen hat, kein Interesse mehr am Dienst hat in der Gemeinde und an den Geschwistern, den sollten wir ruhig gehen lassen. Leuten nachzulaufen, die ganz bewusst Desinteresse zeigen, ist vertane Liebesmühe. Es gibt natürlich auch Fälle, wo Menschen in Sünde fallen und sich dann schämen, zur Gemeinde zu kommen. Da dürfen wir für sie beten, dass sie zur Buße kommen. Aber wer über längere Zeit, vielleicht Jahre, kein Interesse hat und sich nicht sehen lässt, der gehört auch nicht dazu. Haben wir aber den Heiligen Geist im Herzen, das heißt Gott in uns, dann bleiben wir bewahrt. Auch wenn wir vielleicht durch Tiefen gehen müssen, vielleicht auch von der Gemeinde getrennt sind, vielleicht schwere Nöte erleben und erleiden. Aber Gott ruft uns dann zurück, irgendwann. Gott hat sich die Errettung derer, die an seinen Sohn glauben, vorgesetzt. Er hat den Sohn gesandt, der Sohn hat alles für uns vollbracht. Der Heilige Geist hat uns für Gott abgesondert. Und Gottes Macht ist es, die uns bewahrt. Wir werden durch Glauben bewahrt. Und ohne Glauben können wir weder errettet werden, noch bewahrt bleiben. Und unser Herr sorgt dafür, dass der Glaube nicht aufhört. Lukas 22 sagt Jesus zu Simon Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Drangsal, Not und Leid machen offenbar, ob der Glaube echt ist. Er wird geprüft, wie Gold durchs Feuer geprüft wird. Ist der Glaube echt? Lieben wir den Herrn und tun, was er sagt. Ihn zu lieben mit Worten und nicht zu tun, was er sagt, ist keine Liebe. Und wir sind, so sagt es dann der Schlussvers, bewahrt zur Errettung. die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Noch ist die Errettung verborgen. Wenn aber Errettung, Erlösung und Verherrlichung offenbar wird, dann ist Gottes ewiges Reich angebrochen. Wir sind erlöst, um ewig in einer ganz anderen Welt zu leben. Die Erlösung hat uns hier zu Fremdlingen gemacht. Wohl uns, wenn wir uns auch hier als Fremdlinge fühlen. Wehe uns, wenn wir uns in dieser Welt so wohl fühlen, dass wir das als unser Zuhause ansehen. Wir könnten das nur, wenn wir unsere Berufung verleugnen würden, wenn wir den verleugnen, der uns am Kreuz von Golgatha erkauft hat. Davor bewahre uns Gott, ihr lieben Geschwister, und das tut er auch, ebenso wie er unser Erbe in Christus bewahrt. Und dafür gebührt ihm, Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist, Lob und Dank und Ehre und Anbetung. Amen.